Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Nicht nur an Feiertagen wie Ostern kann man sich ja mal fragen, wer rettet eigentlich dieses Mal die Menschheit? Klar, Rettung, das klingt jetzt erstmal nach einer sehr alten religiösen Erzählung, einer Hierarchie von einem starken Retter und bedürftigen Geretteten. Bei genauerem Hinschauen aber entdeckt man, auch in der heutigen Politik spielt Rettung eine große Rolle. PolitikerInnen sprechen davon, Menschenleben zu retten, sei es vor Klimafolgen, vor einem Virus oder vor einem Krieg. Wir wollen uns diese politische Dimension der Rettung etwas genauer anschauen. Wie ist diese Idee, wie wir sie heute kennen, im 18. Jahrhundert genau entstanden? Welche Rolle spielt Rettung, wenn es zum Beispiel um die Klimakrise geht? Und will Politik überhaupt Menschen retten? Soll sie Menschen retten? Über diese Fragen hat sich Johannes Lehmann Gedanken gemacht in seinem Buch »Die Strategie der Rettung – Geschichte und Gegenwart eines machtpolitischen Konzepts«. Und darin vertritt er die These, man kann die Gegenwart nur verstehen und auch nur kritisieren, wenn man versteht, wie Rettung und Politik zusammenhängen. Johannes Lehmann ist Professor für Neue Deutsche Literatur und Kulturwissenschaften an der Uni Bonn. Er forscht vor allem zur Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts und zu den Begriffen Zorn und Wut. Außerdem ist er Sprecher des DFG-Graduiertenkollegs Gegenwart Literatur. Hallo Herr Lehmann, schön, dass Sie hier sind.
Ja, hallo Frau Rode, freue mich über die Einladung, vielen Dank.
Wir feiern heute Ostern. Feiert man damit auch ein Stück Rettung?
Ja, selbstverständlich. Wir sprechen ja von Jesus Christus als Retter. Und wenn man da fragt, um was für eine Rettung handelt es sich, dann geht es ja tatsächlich um eine Rettung, die vom letzten Ende her denkt. Es geht also um die letzten Dinge, nämlich um das Leben nach dem Tod. Und in der Auferstehung Christi geht es ja um die Überwindung des Todes überhaupt. Das heißt, um die Teilhabe am Gottesreich und eben nicht um die Teilhabe am weltlichen Reich. Gerettet wird also die unsterbliche Seele, könnte man sagen.
Würden Sie sagen, das ist eine spezifisch christliche Deutung von Rettung, die in anderen Religionen oder auch an anderen spirituellen Praktiken so nicht vorhanden ist?
Ganz sicher würde ich das sagen. Also bereits in der Antike ist Jesus eine untypische Retterfigur, weil man sowohl im Judentum als auch im römischen Kaiserreich mit der Figur des Retters, man nannte das Soter, das ist auch genau der Begriff, der in der Soteriologie dann vom Christentum übernommen wird. Diese Retter allerdings waren eher politisch Mächtige, die für ihr Volk Heeresaufgaben oder Wohltaten erbracht haben, während nun die jesuanische Rettung als kampflose Selbstaufgabe demgegenüber absolut paradox ist. Es geht ja eben auch sehr viel mehr um Erlösung als um Rettung. Also wir haben tatsächlich diese Option auf seelische Rettung, die der körperlichen Rettung gegenübergestellt wird. Ich möchte aber noch etwas dazu sagen, dass nämlich das Christentum wie auch andere monotheistischen Religionen, und das scheint mir für die politische Geschichte im Weiteren von großer Bedeutung zu sein, eine große und starke Entgegensetzung von Heil und Verdammnis. Also und diese Entgegensetzung hat das Abendland natürlich stark geprägt. Wir haben also Heil oder Hölle, wir haben Erlösung oder Verdammnis. Und in diesem Sinne kann das Drama der Rettung anschließen. Dann haben wir den Tag des Zorns und die einen kommen ins Paradies und die andere kommen in die Hölle. Und diesen Tag der Entscheidung, das Endgericht, diese Dramatisierung, das haben wir tatsächlich in anderen Religionen nicht. Beispielsweise kennt der Buddhismus ein solches Drama der Rettung tatsächlich nicht.
Das war jetzt der religiöse Teil, wo wir über den religiösen Rettungsbegriff gesprochen haben. Aber Sie haben ja schon angesprochen, dass wir auch gucken wollen auf die Politisierung dieses Begriffs dann im weiteren Verlauf. Aus welchen Quellen speist sich denn der säkulare Rettungsbegriff? Ich fand das sehr interessant in Ihrem Buch. Sie beschreiben ja sehr anschaulich, warum die Politik eigentlich begonnen hat, über Lebensrettung nachzudenken, das auch als genuine Aufgabe des Staates zu sehen. Warum war das eigentlich vor dem 18. Jahrhundert keine Idee? Weil man würde ja instinktiv sagen, andere Menschen zu retten in jetzt einer akuten Notlage, das ist doch ein ganz altes Phänomen, das ist doch ein Grundinstinkt des Menschen, oder nicht?
Ganz sicher ist das ein Grundinstinkt des Menschen. Und es gibt ja bereits in der Bibel Geschichten von Rettungen, Lazarus oder der Samariter. Es ist aber tatsächlich so, dass die Frage, wer rettet wen, also diese ganz menschliche Begegnung, ja, des einen Menschen zum anderen, tatsächlich ja nicht stattfindet in einem freien, luftleeren Raum, sondern in einem Raum, der diskursiv und eben auch politisch konfiguriert ist. Man kann sich das deutlich machen, dass hier das Christentum mit seiner Fokussierung auf das Seelenheil in gewisser Weise auch als Bremse gewirkt hat. Also wenn wir uns die Urszene des Rettungswesens anschauen, 1760 stürzt ein kleiner Junge in die Saale und ertrinkt. Das ist natürlich schon hundertfach vorher passiert. Die Fürsten haben sich dafür nicht interessiert. Die haben gesagt, naja, das sind die Ratschlüsse Gottes. Der Tod ist eine Heimrufung, da können wir gar nichts machen. Und auf einmal sagt der Fürst, ah, Moment mal, die Ärzte sagen mir, man hätte den Jungen noch retten können. Also die Macht entdeckt das Leben und fängt an, sich dafür zu interessieren. Hätte man noch was tun können? Man greift gewissermaßen auch in die göttliche Sphäre ein. Man sagt nicht, na, das passiert einfach, weil Gott es verfügt hat, sondern wir Menschen können möglicherweise gleichsam eine irdische Auferstehung organisieren, indem wir scheintote Menschen wiederbeleben. Und zu diesem Zeitpunkt entdeckt die Politik die Rettung, die Lebensrettung.
Lange Zeit war es ja so, dass der Staat die Aufgabe hatte, Ordnung herzustellen, Stabilität zu garantieren, eben nicht Leben zu retten. Wie würden Sie das jetzt beschreiben? Müssen wir eigentlich dann die Rettung auch als eine Leitidee der politischen Geschichte sehen und interpretieren?
Ich würde tatsächlich denken, dass das zumindest eine Perspektive ist, die man einnehmen kann und die auch eine fruchtbare Perspektive ist. Letztlich kann man das ja sehen vor dem Hintergrund dessen, was man in der Geschichte Biopolitik genannt hat. Das heißt, die Arbeiten von Michel Foucault oder auch Giorgio Agamben, die tatsächlich beobachtet haben, dass um 1800 sich die Regierungstechniken plötzlich verstehen als solche, die das Leben zu steigern und zu regulieren haben. Interessanterweise hat aber weder Foucault noch Agamben diese Geschichte der Entdeckung der Lebensrettung als ein politisches Feld verfolgt. Das hat mich eben tatsächlich interessiert, wie das eigentlich erklärbar ist. Und man kann vielleicht zwei oder drei Gründe nennen. Das eine ist natürlich, dass die Aufklärung jetzt die irdische Glückseligkeit ins Zentrum stellt. Das zweite ist, wie kann ich mich einfühlen in das Leiden der anderen? Das hat zu tun mit Entwicklungen der Moralphilosophie. Man entdeckt die Einfühlung, man entdeckt den Begriff der Situation. Das Leiden der anderen wird plötzlich nahegebracht. Das wiederum ist auch eine Frage der Öffentlichkeit. Ich muss ja über das Leiden der anderen überhaupt erst einmal etwas wissen. Das heißt, das hat auch eine öffentlichkeitshistorische Dimension. Und zu guter Letzt eben die Biopolitik. Das heißt, ein Hintergrund für die überraschend europaweit plötzliche Etablierung von Rettungsmaßnahmen, Rettungsedikten, also die Verpflichtung zu retten und auch die Zahlung von Belohnungen für gerettete Menschen, steht vor dem Hintergrund der ersten europäischen Finanzkrise und der Entdeckung der Staaten, dass ihr Reichtum ökonomisch und vor allem auch militärisch in einer Vielzahl von Einwohnern besteht. Und da war jetzt plötzlich das Interesse plausibel, dann müssen wir die alle retten.
Das heißt, um die Norm der Rettung, wie wir sie heute kennen, zu etablieren, brauchte man eigentlich verschiedene Sachen. Einerseits diesen humanitären Gedanken, dann auch die Veränderung in der Moralphilosophie, das andere öffentliche Sprechen über Menschenleben und dann hat man noch diesen ökonomischen Aspekt. Und alles kam zusammen quasi und hat dann zu dem geführt, was wir heute als Rettung verstehen?
So kann man das beschreiben. Tatsächlich kann man in der Geschichte der Etablierung der Seenotrettung im 19. Jahrhundert dann auch sehr deutlich machen, wie stark tatsächlich die Rolle der Öffentlichkeit ist. Also erst wenn die Nation, und da spielt sogar die Erfindung der Telegrafie eine Rolle, permanent informiert ist über die Schiffsunglücke und die dort Sterbenden, das hat tatsächlich die Rettungsintensitäten auf Dauer gestellt. Es gibt, das möchte ich noch dazu sagen, tatsächlich auch eine dunkle Rückseite dieser Biopolitik der Rettung, wie man vielleicht sagen könnte, nämlich, dass dieses Argument, wir retten die Einzelnen, weil sie ökonomisch wertvoll sind, weil sie als Soldaten gebraucht werden, weil sie als Arbeitskräfte nutzbar sind, hat eine dunkle Rückseite in der Weise, dass wenn ich den Staat als ein Kräftehaushalt denke, ich dann plötzlich, und das ist tatsächlich gesagt worden Ende des 18. Jahrhunderts, eine andere Perspektive auf die Nutzlosen bekomme, auf die nicht leistungsfähigen. Und in den dunkelsten Texten der Aufklärung wird tatsächlich vorgeschlagen, die Suizidalen, die Melancholiker, die nichts mehr beitragen, tatsächlich gegen ihren Willen zu töten. Also die Ursprünge von so etwas wie Euthanasiepolitik, wie die Nazis es dann durchgesetzt haben, hängt eben auch an dieser plötzlichen Fokussierung auf die Nützlichkeit.
Gerade dazu vor dem Hintergrund, dass ja gerade auch das NS-Regime eine angebliche Rettung vor der Vernichtung des eigenen Volks ja instrumentalisiert hat für die tatsächliche Vernichtung von Menschen, wäre es da in der Folge eigentlich nicht konsequent, den Rettungsbegriff aus der Politik zu verbannen, also mit dieser Idee einfach nicht mehr zu hantieren?
In der Tat, das ist etwas, was mich bei der Arbeit an dem Buch auch mit am stärksten erschüttert hat, in den Quellen von SS-Schulungsunterlagen eben zu lesen, dass die SS-Offiziere ihre Tötung framen sollten als Rettung der arischen Rasse vor dem Untergang. Man sieht, wie der Rettungsbegriff, wenn er von der individuellen Ebene auf eine Systemebene gehoben wird, tatsächlich einer Missbräuchlichkeit unterliegt, die praktisch keine Grenzen kennt. Ich glaube, dass wir aber andererseits trotzdem nicht umhinkommen zu sehen, dass Politik sich nicht auf Rettung beziehen kann. Denn wir sind alle rettungsbedürftige Menschen. Und die Frage, wie organisieren wir es, dass wenn jeder von uns kann einen Herzinfarkt erleiden, einen Schlaganfall, und er möchte dann gerettet werden, und dann muss das organisiert werden und dann müssen Gesellschaften das machen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass wenn weniger Kliniken im ländlichen Raum überleben, dann braucht man Helikopterrettungen, damit das schnell genug läuft. Das wiederum muss finanziert werden und mit anderen Bereichen. Das heißt also, die Frage, wie wir als sterbliche Körper miteinander leben und vom Notfall her immer bezogen sind auf Rettung, das ist etwas, das Politik tatsächlich organisieren muss. Eine andere Frage ist, wenn die Rhetorik der Rettung, dieses ja hochmoralische, ja, wir retten das Leben gegen den Tod, wenn das jetzt benutzt wird, um bestimmte Systemaspekte in den Fokus der Rettung zu schieben, dann wird es hochproblematisch. Und an den Stellen würde ich tatsächlich dafür plädieren, Rettungsrhetorik stark abzurüsten.
Es gibt ja dieses Spannungsverhältnis, was Sie gerade auch zumindest versucht haben auszuleuchten, von tatsächlicher und vorgeblicher Rettung in der Politik. Also, dass Politik natürlich häufig damit argumentiert, retten zu wollen, dass das auch sozusagen eine dunkle Seite hat, wenn jetzt ein NS-Regime oder andere Vernichtungsregime damit argumentieren, ein bestimmtes, wie auch immer imaginiertes Volk retten zu wollen. Und dann gibt es aber tatsächliche Akte der Rettung. Und da ist ja die Frage, worum geht es der Politik im Zweifel? Also wenn von Rettung die Rede ist, dann ist das doch meistens bezogen auf Banken oder auf Institutionen, also auf die Aufrechterhaltung eines Systems. Und der Ort, wo Rettung tatsächlich Not täte, zum Beispiel im Mittelmeer, wo Menschen gerettet werden sollen, da macht der Staat oder die Staaten gerade bewusst keine Seenotrettung mehr. Das wird Privaten überlassen. Also muss man daraus schlussfolgern, dass es hier hauptsächlich um eine Rhetorik der Rettung geht, aber nicht um ein genuines Interesse an Rettung von Menschenleben?
Das ist eine total interessante Frage, die man, glaube ich, auch noch besser verstehen kann, wenn man sich die Geschichte beispielsweise der Seenotrettung, wie überhaupt die Geschichte der humanitären Rettung anschaut. Tatsächlich ist es so, dass diese Idee, dass man rettet, im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist im Hinblick auf die Seenotrettung, mit dem dann für alle Zukunft entscheidenden Gedanken, man rettet alle Menschen und man rettet auch den Feind. Man rettet auch Ertrinkende, mit denen ein Land im Krieg steht. Das ist gewissermaßen die Geburtsstunde für das, was dann das Internationale Rote Kreuz, Henri Dunant und so weiter, als die Neutralität humanitärer Rettung immer wieder ins Spiel gebracht haben und vor allen Dingen auf den Schlachtfeldern des 19. und 20. Jahrhunderts. Die humanitäre Intervention, die eben tatsächlich retten soll. Und interessant ist, dass diese Rettung beispielsweise der Verwundeten auf den Schlachtfeldern die Staaten selbst nicht interessiert haben. Und das ist natürlich ganz merkwürdig. Man würde doch sagen, wenn der Staat schon weiß, dass seine militärische Stärke in einer großen Zahl an gesunden Soldaten besteht, dann muss er doch ein Interesse haben, diese Soldaten auch zu retten. Hatte er aber nicht. Das wird auch begründet von Friedrich von Esmarch zum Beispiel mit dem Argument, naja, in dem Moment des Krieges müssen alle Ressourcen für den Sieg mobilisiert werden. Wir können es uns nicht leisten, hier aus Humanitätsduselei den Sieg zu gefährden. Und das hat dazu geführt, dass die humanitären Interventionen, die humanitären Hilfsleistungen auf private verschoben worden sind. Da sind Frauenvereine, Rettungsvereine gegründet worden. Und das ist interessant, dass wir diese Struktur heute immer noch haben, dass tatsächlich zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, das ist eine nichtstaatliche Organisation, die im staatlichen Auftrag handelt, aber ausschließlich auf freiwilliger Basis handelt. Also es ist tatsächlich ein Paradox, dass Staaten nicht selbst ein genuines Interesse an humanitären Belangen haben, sondern das die Privaten machen lassen. Und dieses Paradox sehen wir gewissermaßen auch im Mittelmeer.
Und das ist ja eine spannende Offenbarung, auch auf eine Art, weil da diese Machtdynamiken klar werden in der Frage, wer bestimmt denn, wer rettungswürdig ist. Also das dockt ja an, auch an Judith Butler und das Nachdenken über die Betrauerbarkeit von Leben. Und Sie sagen ja, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dass Rettungspolitik als rhetorische Figur problematisch ist, weil sie sich gegen Kritik immunisiert. Und ich frage mich aber hier gerade, wenn wir bei diesem Beispiel des Mittelmeers bleiben, sehen wir da nicht, dass man sich nicht gegen Kritik immunisieren kann, sondern dass genau das ja immer wieder besprochen wird. Die Frage, also darum auch gerungen wird, wer der Rettung würdig ist und auch betont wird, dass eben eine gewisse Rettungswürdigkeit bestimmten Menschen abgesprochen wird. Das zeigt, das ist doch ein politischer Aushandlungsprozess, wo genau der Staat in Frage gestellt wird, der bestimmten Menschen zumindest implizit das Recht auf Rettung abspricht.
Genau, also das stimmt in diesem Fall. Insgesamt muss man sagen, dass Rettungsrhetorik tatsächlich dazu neigt, dem politischen Diskurs zu entziehen, was ist das zu Rettende. Wenn ich mit Rettung arbeite, dann bin ich sofort bei einem unverhandelbaren Höchstwert. Und meistens wird dann auch nicht über Abwägungen oder Kosten diskutiert, sondern wenn es um die Rettung geht, dann werden alle Ressourcen mobilisiert, koste es, was es wolle.
Haben Sie da ein Beispiel für? Weil ich bin mir da gar nicht so sicher, ob ich da mitgehen kann.
Ein Beispiel für das Entziehen der Kritik kann man an verschiedenen Stellen beobachten. Wir haben jetzt zum Beispiel 25 Jahre ist es her, die Bombardierung der NATO, übrigens ohne UN-Mandat, die Bombardierung Serbiens zur Rettung von Menschenleben im Kosovo. Das war auf jeden Fall ein Beispiel, wo in diesem Zusammenhang sogar von humanitären Bomben gesprochen wurde. Und wenn man sich den damaligen Diskurs anschaut, dann kann man schon sehen, dass es eine hochmoralisierte Lage war, wo es tatsächlich, natürlich gab es Kritik, aber die Rettungsrhetorik versucht, Kritik tatsächlich abzuwehren, sodass die, die nicht retten wollen, dann gleich im Ruch der Mörder stehen. Etwas ähnlich hat sich ja die Diskurslage während der Corona-Zeit auch entwickelt, auch stark polarisiert. Die einen, die unbedingt retten wollten, die anderen, die dann entsprechend als Mörder tituliert wurden. Also ich glaube, da haben wir ein Problem. Ich möchte aber doch noch zu dem Entscheidenden kommen mit der Seenotrettung im Mittelmeer, weil in der Tat haben wir hier in der Weise ein Problem, dass das Private und das Staatliche konfliktuös aufeinander trifft. Die privaten Seenotretter, die es ja im Mittelmeer vielfach gibt, die retten aus humanitären Gründen und die retten tatsächlich aus der Seenot. Und zur Rettung gehört, das ist völkerrechtlich und flüchtlingsrechtlich auch festgelegt, was gehört dazu? Dazu gehört erstens aus Seenot retten, zweitens Erstversorgung an Bord des Schiffes und drittens, und das ist der entscheidende Punkt, Verbringung an einen sicheren Ort. Und jetzt ist die Frage, und es wird breit diskutiert, was ist ein sicherer Ort? Paradoxerweise ist jetzt der sichere Ort aber nur der Staat. Das heißt, die privaten Seenotretter wollen gewissermaßen die Staaten dazu zwingen, jetzt ihrerseits humanitär zu handeln, was aber die Staaten als Einmischung in ihre Einwanderungspolitik erleben. Also wir haben wieder hier ein Konfliktfeld zwischen humanitären Interessen und staatlichen Interessen.
Ich würde gerne noch mal auf eine andere Ebene gehen, weil es ja durchaus den Fall geben kann, wo verschiedene Rettungsideen, vielleicht auch in diesem Fall, den Sie jetzt geschildert haben, sich diametral entgegenstehen. Also dass zum Beispiel man sagt, man rettet ein Land, was Fachkräftemangel gerade erlebt, dadurch, dass man Menschen aufnimmt. Und dann gibt es das andere Narrativ, zu sagen, nein, nein, wir retten die Zukunft dieses Landes, indem wir darauf achten, was Wählerinnen und Wähler denken über mögliche Belastungsgrenzen, zum Beispiel bei der Versorgung und Integration von geflüchteten Menschen. Also, dass man vielleicht auch so einen Kontrast hat, auf der einen Seite Rettung im Sinne einer ökonomischen Zukunft und auf der anderen Seite Rettung eines demokratischen Miteinanders, wie auch immer das dann konstituiert ist. Zeigt das nicht auch, dass der Rettungsbegriff eigentlich politisch so dehnbar ist, dass er kaum zu gebrauchen ist und auch als analytische Kategorie so wahnsinnig unscharf wird, wenn am Ende alles Rettung sein kann oder als Rettung gedeutet werden kann?
Ja, ganz genau. Das war ja auch ein Ausgangspunkt für meine Arbeit an diesem Thema, dass aber gleichwohl der Rettungsbegriff über Gebühr strapaziert wird. Rettungspakete, Rettungsschirme, Rettung von Menschenleben, das lesen wir doch sehr häufig in der Zeitung. Das heißt, wir können schon beobachten, dass der Rettungsbegriff hochfrequent gebraucht wird und zwar tatsächlich immer aus spezifischen politischen Motivationen heraus, weil man mit dem Rettungsnarrativ natürlich sozusagen sich auf der moralisch sicheren oder richtigen Seite wähnen kann.
Weil es ja auch, man überhebt sich ja, also man stellt sich ja höher auf eine Art, das ist ja ein sehr hierarchisches Verhältnis.
Ist ein hierarchisches Verhältnis, man entzieht eben auch der politischen Debatte die Frage, wen wollen wir retten, welche Abwägungen treffen wir, welche Kollateralschäden haben wir. Aber ich finde es sehr wichtig, was Sie sagen, dass tatsächlich der Einsatz von Rettungsrhetorik insgesamt konfliktuös ist, wenn man einerseits sagt, wir wollen das Klima retten und wir andererseits aber auch beispielsweise die Ukraine retten durch Waffen und Aufrüstung und wir dann erfahren, dass das Militär, das wird in den meisten CO2-Aufstellungen unterschlagen, das Militär bis zu 7% ist verantwortlich ist für das Ausstoßen von CO2, dann sehen wir, dass diese beiden Rettungsziele sich eigentlich ausschließen. Und insofern wäre es tatsächlich vernünftiger, Rettungsrhetorik kritisch zu befragen, wer gebraucht das Rettungsnarrativ, wann und wo und zu welchem Zweck und was soll damit verdeckt und was soll damit erreicht werden.
Ich würde es noch mal gerne andersrum denken mit Ihnen. Nämlich jetzt ist es ja gerade so, dass wir es eigentlich mit einer bislang nicht gekannten Form von Katastrophe in ihrer Totalität auf diesem Planeten zu tun haben, nämlich mit der Klimakrise. So, und muss man da nicht dann sagen, es bleibt uns vielleicht nicht viel anderes, als auf Rettung zu setzen, auf eine Idee, die vielleicht, wie kritikwürdig auch immer, aber trotzdem einen möglichen Hoffnungsschimmer bilden kann?
Das kann man machen und möglicherweise ist hier die Rede von Rettung hilfreich, um überhaupt Handlungsmotivationen herzustellen. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber auch hier müsste man die Nachteile einer solchen Rettungsrhetorik durchaus auch bedenken. Und tatsächlich wird das auch diskutiert, mit welchen Begriffen beschreiben wir die Klimakrise, erzeugen wir, und das wäre für mich sozusagen die grundlegende Frage, hilft das Rettungsnarrativ dabei, die Intelligenzressourcen einer Gesellschaft zur Bewältigung von Krisen zu steigern oder nicht? Also kann man aus der Panik, in die wir nach Greta Thunberg verfallen sollen, kann man aus der Panik heraus, aus dem Drängenden einer Zeitknappheit heraus tatsächlich intelligente Entscheidungen treffen? Oder
ja, vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf,
natürlich.
Vielleicht kann man das ja machen, wenn man sich ein bisschen von dem alten Denken der Rettung verabschiedet, also diesem der veralteten Figur, dass es so ein starkes, aktives Rettendes gibt und auf der anderen Seite so ein passives gerettet werden, das ja häufig auch verstanden wurde in so einer Genderform, also dass der Mann rettet und die Frau gerettet wird. Vielleicht muss man wegkommen aber von diesem Denken, dass das eine Figur ist, eine rettende Person, sondern eher hin zu dieser Nachricht, wir können uns nur alle gemeinsam retten. Also das muss in einer Form von Kollaboration passieren und gar nicht in so einem hierarchischen Verhältnis, wo dann so ein Savior plötzlich auftaucht.
Absolut, so ein Savior gibt es ja auch nicht, sondern der Savior sind ja, wenn, dann wir überhaupt. Nun ist es aber in der Geschichte der Politik in ihrer Bezogenheit auf Rettungen und Selbstrettungen ja tatsächlich so, dass man zunächst einmal sich selbst und seine Schäfchen ins Trockene bringen will. Also wir haben mit allen Rettungsinfrastrukturen, die wir aufgebaut haben, mit aller Grenzverschiebung das Leben auf jeden Fall und unbedingt zu retten, natürlich eine Logik erzeugt, wo zunächst einmal das eigene Leben tatsächlich im Zentrum stehen soll. Und da ist es zunächst mal nicht zu sehen, wie diese Rettungslogik jetzt in einer Weise kollektiviert werden soll. Man hat doch eher die Befürchtung, dass es sich bei anbahnenden Krisen, dass die Konflikte sich zuspitzen werden und dass die Staaten und die Nationen jeweils ihre eigene Rettungssuppe kochen werden. Also insofern scheint mir die Logik der Rettung selber gleichsam verwoben in das Problem der Moderne, die Grenzen immer weiter hinauszuschieben, ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit zu wirtschaften. Auch das ja eine neoliberale Rettungsrhetorik. Man muss den Standort, den Wirtschaftsstandort retten, dazu müssen wir und so weiter. Dass es sich vielleicht doch empfiehlt, Ausschau zu halten nach Dimensionen jenseits einer Rettung.
Das heißt, auch wenn jetzt Menschen vielleicht, die zuhören, das Gefühl haben, gerade in so einer schwierigen Zeit, wo man sich ja eigentlich nach irgendeiner Form von Hoffnungsschimmer sehnt, nach Rettung, sagen sie, nee, also so legitime Retterinnen und Retter, die gibt's eigentlich nicht gerade, die sehen wir nicht.
Na, ich würde ganz umgekehrt sagen, die Rettungsrhetorik ist möglicherweise gar nicht der Hoffnungsschimmer, den man braucht, sondern wenn wir sagen, in der Rettung stehen wir mit dem Rücken an der Wand und wir sind eigentlich in einer Abwehrgeste und die Zukunft kommt uns eigentlich ausschließlich als Bedrohung entgegen, dann sehe ich da wenig Hoffnung. Wenn man aber sagt, jenseits der Rettung und dieser Perspektive, was wären für gestaltende Möglichkeiten für Politiken, die tatsächlich an einzelnen Stellen lokal Dinge verändern und Dinge verschieben. Das scheint mir viel hoffnungsfroher als das Warten auf Rettung und auch als das Warten auf Heil. Also auf das Warten einer totalen Disruptur, einer vollkommenen Änderung all unserer Lebensweise. Das glaube ich genauso wenig, wie dass es plausibel ist, zur britischen Kriegswirtschaft zurückzukehren, wie Ulrike Herrmann das vorgeschlagen hat. Da sehe ich nicht, wie man Menschen in einer liberalen Gesellschaft da wird mitnehmen können. Jenseits der Rettung, würde ich tatsächlich sagen, sind die Chancen auf eine intelligente Krisenbewältigung letztlich größer.
Jetzt ist natürlich die Frage, weil wir befinden uns ja in einem Spannungsverhältnis in der Politik von Lebensrettung, die betrieben wird, und auf der anderen Seite eben Gestaltung. Und wenn Sie sagen, man muss eigentlich Konflikte politisch jenseits dieser Rettungsrhetorik oder Idee von Rettung austragen, da stellt sich mir die Frage, ob nicht beides gleichermaßen getan werden sollte. Also einerseits eben die Frage diskutiert, politisch diskutiert, was retten wir aus der Gegenwart in die Zukunft? Und zum anderen auch, was können wir eigentlich in Zukunft aktiv noch gestalten? Geht nicht beides miteinander einher?
Wenn man die Rede von Rettung in der Weise, wie Sie es jetzt gerade getan haben, wendet, dann lässt sich das tatsächlich miteinander verbinden. Mir scheint, dass der Rettungsdiskurs, jedenfalls wenn wir jetzt auf so etwas Großes wie Weltrettung oder Klimarettung schauen, tatsächlich die Perspektiven eher verengt. Ein Beispiel wäre, was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, dass ein Dieselkraftstoff entdeckt worden ist, der CO2 frei verbrennt. Also im Rettungsmodus stelle ich mir vor, wir sind im Verbieten, wir sind in der Abwehr, wir sind in der Askese. Und tatsächlich scheint es mir intelligenter, hier eine stärkere Offenheit zu haben, mit der man die Probleme in Zukunft lösen wird. Und tatsächlich ein Warten auf eine vollkommene Veränderung scheint mir tatsächlich illusionär zu sein.
Und damit ist ja auch eigentlich das Verhältnis von BürgerInnen und Staat berührt. Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch viel über das Sicherheitsversprechen, was einhergeht mit einer Rettungsrhetorik, also sowas wie Wohlfahrtsstaat. Und die Idee, dass bestimmte Dinge abgesichert sind. Und ich frage mich abschließend, wie müssten sich Bürgerinnen und Bürger auch gegenüber dem Staat verhalten oder ihren vielleicht auch Anspruch verändern, wenn man jenseits einer Rettungslogik Konflikte lösen möchte?
In der Tat hat das Rettungsthema natürlich sehr viel zu tun mit dem Sicherheitsthema, dass wir alle das Bedürfnis haben, nicht in die Lage versetzt zu werden, wo es dann plötzlich nur noch die letzte Rettung gibt. Das heißt Vorsorge, also die Rettung vorbereiten. Das sind natürlich alles Dinge, die wir tun und von denen ich auch überzeugt bin, dass wir sie weiter brauchen.
Die ja im Zweifel auch notwendiger werden jetzt mit einer voranschreitenden Klimakrise.
Die notwendiger werden, wo man sich, wenn man an Tsunamis denkt mit Frühwarnsystemen oder Ahrtal und so weiter, da wird man genau in der Weise tatsächlich diese Dinge natürlich weiter betreiben müssen. Es wird mit der Menschheit, die wir sind, ein irgendwie möglichst intelligentes weiter durchwursteln geben und tatsächlich scheint mir das Wichtige, wie schaffen wir die Intelligenzräume möglichst offen zu halten. Und wenn die Rettung dabei hilft, gut, mein Bedenken wäre tatsächlich, dass Rettungsrhetoriken hier nicht hilfreich sind.
Also Rettung macht uns eher dümmer.
Im Zweifelsfall an dieser Stelle könnte es sein, dass sie uns tatsächlich die Perspektiven verengt und auch uns in eine Emotionalität hineinsetzt, die vielleicht auch lähmt, die vielleicht auch zu Defätismus führt, die dazu führt, dass Leute sich komplett abwenden, wenn man überhaupt nicht mehr das Gefühl hat, dass man tatsächlich an bestimmten Stellen Zukunft auch aktiv gestalten kann.
Das war der Literaturwissenschaftler Johannes Lehmann mit einem Plädoyer gegen die aktuelle Rettungsrhetorik. Herr Lehmann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich auf dieses Gespräch eingelassen haben.
Ja, sehr gerne. Danke Ihnen.
Und wenn Sie noch mehr erfahren möchten über die Rettung, das Buch von Johannes Lehmann trägt den Titel »Die Strategie der Rettung – Geschichte und Gegenwart eines machtpolitischen Konzepts«. Warum machen wir das? Diese Frage ist ja eine alte Bekannte an so manchen Feiertagen, an denen man eine wohltemperierte Sinnferne verspürt. Besonders fragwürdig scheinen ja genau jene Traditionen, die auffällig selten hinterfragt werden. Warum tut man sich zum Beispiel zu Ostern den ganzen Aufwand an, Schokoeier zu verstecken, damit andere diese Schokoeier dann mit genauso viel Aufwand suchen? Auf den zweiten Blick merkt man dann aber, dass darin durchaus mehr versteckt ist. Dass im Gras zwischen den Schokoeiern durchaus einige Erkenntnisse über elementare Kulturtechniken zu entdecken sind. Florian Werner hat für uns einige dieser Techniken auf seiner eigenen Ostereiersuche gefunden.
Ein Ostersonntag im schottischen Hochland. Der Besucher aus Deutschland will nach alter Gewohnheit Eier verstecken, aber die Gastgeber widersprechen. Eier suchen? Aber nein, an Ostern müsse man die Eier einen Berg hinunterrollen. Und wessen Ei am weitesten kullert, hat gewonnen. Das Rollen symbolisiere das Beiseitewälzen des Steins vor der Grabkammer Christi. Vergleiche Markus 16, Vers 1-8. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Die Eier werden also den nächsten Monroe hinuntergekugelt. Auch wenn die theologische Erklärung den Gast nicht ganz zu überzeugen vermag. Ostern, das verdeutlicht diese Erinnerung, ist symbolisch hoffnungslos überfrachtet. Zeitlich fällt es mit dem Pessachfest zusammen, an dem der Befreiung Israels aus der ägyptischen Knechtschaft gedacht wird. Aus christlicher Perspektive symbolisiert es den Triumph des Lebens über den Tod. Für die Friedensbewegung ist es ein Anlass für Demonstrationen. Und für Familien ist es vor allem ein Tag, an dem die Kinder erst mit Unmengen von Süßigkeiten versorgt und dann davon abgehalten werden, sie alle auf einmal zu essen. Wobei umstritten ist, wer die Dinger überhaupt in der Natur deponiert hat. Der Osterhase? Das Osterlamm? Der Osterfuchs? Warum nicht das Osterhuhn, das Osterschnabeltier oder die eierlegende Osterwollmilchsau? Ostern, so könnte man sagen, ist nicht nur der wichtigste christliche Feiertag, sondern auch das Hochamt der Postmoderne. Zu diesem Fest werden die verschiedensten Versatzstücke zu einem bunten Ritualpastiche verquirlt, von dem jeder nach Gusto naschen kann, auch wenn ihm die Auferstehungsgeschichte am Bürzel vorbeigeht. Der kleinste gemeinsame Nenner dieser disparaten Elemente ist aber das Ei.
In der Religion ist das Ei Symbol des stofflichen Urgrunds der Dinge, der Schöpfungsurgrund und Beginn. Der stoffliche Urgrund, der aus sich alles Leben ans Licht gebiert, umschließt beides, Werden und Vergehen. Er trägt zu gleicher Zeit die Licht- und die Schattenseite der Natur in sich.
So der Altertumsforscher Johann Jakob Bachofen. Um diese Zwiespältigkeit zu verdeutlichen, sei schon das orphische Urei halb weiß und halb schwarz oder rot dargestellt worden. Heute sind die Ostereier deutlich bunter, aber auch sie verkörpern diese Dialektik. Sie schillern zwischen Licht und Schatten, Schokolade und Bauchschmerzen, Zucker und Zahnarztbesuch. Die wichtigste österliche Dyade lautet freilich Verstecken und Entdecken. Es zählt zu den großen Mysterien des Osterfests, warum die Eltern erst mühevoll Eier verstecken, nur damit die Kinder sie mühevoll wieder suchen müssen. Geht man davon aus, dass die Eltern nicht aus purem Sadismus handeln, gibt es nur eine Erklärung. Die Süßigkeitensuche ist eine Lektion fürs spätere Leben. Sie dient der Einübung einer elementaren Kulturtechnik, der Heuristik.
Es stimmt nicht einfach zu finden, da machen wir uns nichts vor, es ist unmöglich. Es stimmt nicht einfach zu finden.
Der Begriff Heuristik kommt vom altgriechischen Heuriskein, finden, und bezeichnet die Kunst, auch auf Basis einer unsicheren Datenlage zu brauchbaren Ergebnissen zu kommen. Zwei heuristische Prinzipien sind für die Eiersuche unabdingbar. Die erste könnte man die Technik der kognitiven Empathie nennen. Hierbei versetzt sich der Eiersucher psychisch in die Lage des Eierversteckenden und versucht so, dem Naschwerk auf die Spur zu kommen. Im Grunde verhält er sich wie ein Profiler des FBI oder ein Detektiv auf der Suche nach einem verborgenen Indiz.
Wo bleibt die Polizei? Wo bleibt Sherlock Holmes?
Das frage ich mich auch die ganze Zeit, Robert. Wo steckt dieser Sherlock Holmes?
Vor allem aber, wo stecken die Eier? Hier kommt die zweite und wichtigste heuristische Methode ins Spiel, die Serendipität. Der Kern dieses Verfahrens, dem wir so unterschiedliche Erfindungen wie Penicillin, die Röntgenstrahlung oder LSD verdanken, besteht darin, mit wachem Geist und offenen Augen durch die Welt zu wandern und darauf zu warten, dass einem eine Entdeckung in den Schoß fällt. Anders gesagt und auf Ostern übertragen, man sucht gar keine Eier, man lässt sich einfach von ihnen finden.
Das waren einige versteckte Anmerkungen über Ostern von Florian Werner. Und damit klingt Sein und Streit für heute aus. Ich bin Stefanie Rode, sage besten Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.